DW Wissen.
Mit Andreas Ziemons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Lernen wie die Kinder. Forscher suchen nach einfachen Methoden, Robotern etwas beizubringen. Raus aus der Dunkelheit. Mit einem Chip auf der Netzhaut können Blinde ihr Sehvermögen teilweise wiedererlangen. Außerdem, aus salzig wird süß. Eine neue Form der Meerwasserentsalzung könnte das Trinkwasserproblem der Erde lösen. Und Gewöhnung statt Verzicht. Ein neuer Therapieansatz macht Erdnussallergikern Hoffnung. Darüber hinaus beschäftigen wir uns heute mit singenden Gibbons und mit dem roten Planeten. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. Roboter erobern unseren Alltag. In vielen Fabriken sind sie aus den Produktionsstraßen nicht mehr wegzudenken. Immer öfter werden sie aber auch als Servicepersonal erprobt, zum Beispiel in Krankenhäusern, Altenheimen oder im privaten Haushalt. In Japan gibt es sogar schon Roboter, die als Lehrer an Grundschulen eingesetzt werden. Wirklich nützlich sind sie bisher allerdings meist nur dort, wo es darum geht, Routinen abzuarbeiten, also immer wieder ein und dieselbe Bewegung auszuführen. Denn jede Änderung dieser stupiden Routine muss aufwendig programmiert werden. Zumindest im Moment noch, denn es gibt erste Versuche, Roboter so zu programmieren, dass sie selbstständig lernen können. Unter anderem an der Universität in Bielefeld. Lydia Heller berichtet.
Schau mal, der grüne Becher kommt in den blauen, der gelbe kommt in den grünen und der rote kommt in den gelben.
Lars Schillingmann, Informatiker an der Universität Bielefeld, sortiert Spielzeugbecher. Er sitzt an einem Tisch in einem abgedunkelten Raum des CoreLab, des Research Institute for Cognition and Robotics, also Wahrnehmung und Robotik, umgeben von Monitoren, auf denen Programmcode läuft und Grafiken flimmern. Geduldig stapelt er Becher in Becher und wieder zurück, beschreibt langsam und artikuliert, was er tut und beobachtet dabei sein Gegenüber, den Forschungsroboter iCup. Groß wie ein Kindergartenkind, mit weißem Plastikkopf, Kulleraugen und Pausbäckchen, mit Beinen, Armen und Händen. Ganz aufmerksam, so scheint es, verfolgt der Roboter das Geschehen auf dem Tisch. Wiederholt, was er gesehen hat.
Rot, gelb, blau.
Der Roboter sieht, was ich ihm zeige. Wenn ich zum Beispiel einen grünen Becher zeige, dann sieht man da auf dem Bild, welche Hinweise er sozusagen auswertet. Also er guckt, was ändert sich in dem, was er sieht. Dann schaut er, was ist bunt und versucht zu erkennen, wohin bewegt sich etwas, das bunt ist. Und dann schaut der Roboter sich auch an, wann ich spreche. Wann beginne ich zu sprechen und wann höre ich auf? Und diese beiden Sachen verbindet er dann. Also was ändert sich und was sage ich? Und besonders interessant ist es für ihn, wenn das gleichzeitig passiert.
Die Idee? iCup soll lernen, von Menschen ausgesendete visuelle und akustische Informationen selbstständig in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.
Dann schaut er noch darauf, was betone ich. Ich kann also ihm mitteilen, dadurch, dass ich zum Beispiel sage, der blaue Becher, kann ich ihm halt sagen, das ist jetzt interessant für dich. Und wenn ich ihm den dann gleichzeitig zeige, dann weiß er, okay, diese Sachen muss ich verknüpfen.
Bereits seit 2007 arbeiten Informatiker des CoreLab zusammen mit Ingenieuren und Neurowissenschaftlern, Psychologen und Linguisten an der Entwicklung von Maschinen, die sich an menschliches Verhalten anpassen und von Menschen lernen können. Denn je allgegenwärtiger beispielsweise Roboter werden, am Arbeitsplatz oder im Haushalt, desto notwendiger werde es, dass sie flexibel mit den Menschen interagieren können. Haushaltsroboter-Prototypen wie Jenny von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg oder Cozero von der Universität Bonn etwa könnten bereits Tische säubern oder sogar Pfannkuchen backen. So Sven Behnke, Professor für praktische Informatik an der Universität Bonn.
Please state your command.
Jenny, move to the dinner table and clean the table.
I'm moving to the dinner table. The table is clean now.
Wirklich nützlich seien sie deshalb aber noch nicht.
Der Roboter Cozero hat eine Flasche gegriffen, in der der Eierteig war. Er hatte vorher noch eine Kochplatte angeschaltet, auf der eine Pfanne stand und hat letztendlich diesen Eierteig in die Pfanne gegossen. Aber das ist also letztendlich ein starr vorprogrammierter Handlungsablauf, der eben auch bestimmte Dinge voraussetzt, beispielsweise, dass es überhaupt da so eine Kochplatte gibt und nicht irgendeine andere. Und insofern sieht das natürlich schön aus und zeigt, was da prinzipiell möglich wäre, ist aber von einer wirklichen Anwendung noch recht weit entfernt.
Am Core Lab Bielefeld wird daher ein anderer Ansatz verfolgt. Die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten in Robotern.
Und das können wir halt eben, indem wir das, was wir natürlicherweise schon können, also sprechen und vormachen, indem wir die Roboter so programmieren, dass sie das erkennen können.
Im Prinzip, so Lars Schillingmann, soll iCup letztlich so lernen, wie Kinder von Erwachsenen lernen. Durch Zuhören und Nachmachen, Scheitern und Probieren. Aufbau und Ablauf des Becherexperiments basieren daher auf kognitionswissenschaftlichen Studien zum Lernverhalten etwa dreijähriger Kinder.
Und jetzt können wir das natürlich nochmal machen, wir können noch was anderes betonen. Jetzt können wir natürlich auch sagen, dass wir uns jetzt konzentrieren zum Beispiel auf das Ziel, wo wir den Becher hineinstellen. Der Grüne kommt in den Blauen, der Gelbe kommt in den Grünen und der Rote kommt in den Gelben.
Gelben. Gelbe. In Blau.
Er hat es fast richtig gemacht. Wir haben dem Roboter jetzt versucht zu sagen, dadurch, dass wir betonen, wo rein der Becher soll, dass er das sich merkt. Und das hat er auch gemacht. Er hat also sozusagen die Hinweise, die wir ihm durch Betonung gegeben haben, ausgewertet und diese Informationen verknüpft untereinander.
Langfristig soll iCup nicht nur selbst erkennen können, welche Eigenschaften sein Gegenüber bestimmten Gegenständen zuschreibt und soll Handlungsabläufe nicht nur einfach nachmachen können, sondern er soll Handlungsanweisungen verstehen und selbstständig in Bewegungen umsetzen können.
Das hier sind die allerersten kleinen Grundlagen dafür, damit ein Roboter aus dem, was ich zeige und erkläre, auch einen Sinn für sich erzeugen kann. So dass es später mal in ferner Zukunft genauso einfach sein wird, mit Robotern zu kommunizieren, wie wir zum Beispiel mit anderen Menschen oder Kindern kommunizieren, wenn wir etwas beibringen wollen.
Allein in Deutschland gibt es rund 160.000 blinde Menschen. Ungefähr 1 Million sind sehbehindert. Häufigste Ursachen sind Krankheiten wie Diabetes, der graue und der grüne Star, aber auch eine genetisch bedingte Erkrankung namens Retinitis pigmentosa. Bei diesen Patienten sind bestimmte Sehzellen defekt, die Nervenzellen der Netzhaut funktionieren aber weiter. Und genau dort haben Forscher angesetzt und eine elektronische Sehprothese entwickelt, die direkt in die Netzhaut eingepflanzt wird. Michael Engel berichtet.
Viele Jahre konnte Ilona M. gar nicht sehen. Als sie Anfang 2012 die elektronische Sehprothese erhielt, sah sie erstmals wieder Lichtpunkte. Dann wurde es immer mehr. Wochen später konnte sich die 46-Jährige mit Argus II schon halbwegs orientieren. Bürgersteig, Litwassäule, Mauern, grobe Strukturen kann sie erkennen und das macht Hoffnung auf mehr.
Als Ziel setze ich mir selber, draußen mich wieder zurechtzufinden, meine eigenen vier Wände verlassen zu können, ohne fremde Hilfe und irgendwann in weiter Ferne vielleicht mal meine Kinder und meinen Mann wieder ins Gesicht schauen zu können.
Argus II besteht aus einem äußeren und einem implantierten Teil. Auf einer Brille befindet sich eine Kamera unscheinbar auf dem Nasensteg. Sie registriert ein Bild von der Umwelt, je nachdem, wohin man gerade schaut. Die Signale gehen dann per Funk weiter zu einer implantierten Antenne im Inneren des Kopfes. Die Antenne sitzt, unsichtbar verborgen, seitlich auf der Lederhaut des Augapfels. Von dort aus führt ein Kabel durch den Augapfel hindurch bis hin zur Netzhaut. Dort sitzt dann ein 10 Quadratmillimeter großer Chip, der mit Elektroden nun die Nervenzellen der darunterliegenden Netzhaut aktiviert. Kamera und Netzhaut sind miteinander verbunden. Patienten, so Dr. Katharina Dröge vom Uniklinikum Köln, werden damit allerdings niemals so sehen wie Gesunde.
Also es wird sicherlich niemals so sein, dass er so sieht wie ein normaler Patient in Form und Farbe, sondern es ist so, dass er eben vor sich einen Sehbereich von etwa einer Größe des DIN A4-Blattes hat und dort sieht er Lichtpunkte. Vor allen Dingen, wenn er über eine Kontur, Schwarz-Weiß-Kontur fährt, wir sagen auch scannen, dann werden ihm Reize gegeben und dann kann er diese Reize interpretieren und ein Objekt sich erarbeiten.
Doch die Patienten profitieren unterschiedlich. Manche können sich im Raum orientieren, andere wiederum unterscheiden nur hell und dunkel. Als bislang einzige Sehprothese weltweit hat Argus II eine klinische Zulassung. Seit Dezember vergangenen Jahres wird sie in Deutschland operativ eingesetzt, darunter in Aachen, Köln, Karlsruhe und München. Kassen bezahlen das 100.000 Euro kostende Gerät. Doch es gibt auch konkurrierende Systeme, wie zum Beispiel das in Tübingen entwickelte Retina-Implant, das schon seit 7 Jahren klinisch erprobt wird, immer noch ohne Zulassung. Hier besteht die Kamera lediglich aus einem blanken Sehchip. Er wird direkt in das Auge unter die Netzhaut eingesetzt. Eine externe Brille wie bei Argus II ist deshalb nicht nötig. Vorteil: Das Sehfeld ist, anders als bei der Brillenlösung, an die Bewegungen der Augen gekoppelt. Zweifellos die biologisch gesehen bessere Lösung. Professor Veit-Peter Gabel vom Uniklinikum Regensburg.
Der beste Patient, der hat also wirklich Buchstaben in der Größe von ungefähr 5 Zentimeter aus 60 Zentimeter Entfernung lesen können. Oder auch zum Beispiel Personen, wenn man sagt, im Abstand von vielleicht 4 Metern stehen Personen unterschiedlicher Größe. Gehen Sie bitte mal zu der kleineren Person hin. Dann ist er eigentlich schnurstracks auf die kleinere Person zugegangen. Also das sind wirklich Leistungen, die dem Patienten auch wirklich was helfen, ohne dass er jetzt Zeitung lesen kann.
Argus II, das amerikanische Pendant und das Retina-Implant aus Tübingen sind technologisch wie auch wirtschaftlich konkurrierende Systeme. Argus aktiviert die Netzhaut von oben, das Retina-Implant geht eine Etage tiefer, dorthin, wo die Sehzellen sitzen. Beide Sehprothesen sind in ihren klinischen Ergebnissen aber durchaus vergleichbar. Von einem normalen Sehen kann allerdings keine Rede sein. Gesichter können die Patienten nicht erkennen, wohl aber die Umrisse gröberer Strukturen. Für ehemals Blinde ist das einfach nur wunderbar. Wie die elektronische Netzhautprothese der Zukunft aussieht, lässt sich derzeit nicht sagen. Wahrscheinlich, so Professor Peter Walter vom Uniklinikum Aachen, wird es eine optimierte Mischung aus beiden Varianten sein.
Im Endeffekt könnte es sogar sein, dass die beiden Welten sich treffen, dass wir mit Elektroden direkt in die Netzhaut gehen und dann auf verschiedenen Ebenen der Netzhaut dreidimensionale Elektrodensysteme sozusagen realisieren, die dann ein noch zielgenaueres Stimulieren ermöglichen werden. Die Systeme werden sich nach meiner Meinung in der Netzhaut treffen.
Treffen die pessimistischen Einschätzungen von Experten zu, dann könnte schon bald nicht mehr genug Trinkwasser für alle Menschen auf der Erde vorhanden sein. Dabei sind mehr als 2/3 der Erdoberfläche von Wasser bedeckt. Genug Vorrat, um alle zu versorgen, sollte man meinen. Und tatsächlich wird schon seit Jahrzehnten auch aus dem salzigen Meerwasser süßes Trinkwasser gewonnen. Bisher allerdings recht umständlich und nur unter hohem Energieverbrauch. Das geht noch besser, glauben deutsche Forscher und arbeiten deshalb an einem neuen Verfahren, das die bisher eingesetzte Entsalzungsmethode sinnvoll ergänzen soll. Brigitte Osterrath.
Meerwasser enthält große Mengen Kochsalz. Daher schmeckt es nicht nur eklig, sondern schadet uns auch. Entfernt man das Salz aber, wird Meerwasser zu Trinkwasser. Fabio Lamantia von der Ruhr-Universität Bochum forscht an einer neuen Methode, Wasser zu entsalzen. Sie funktioniert nach dem Prinzip einer Batterie. Das Salz im Meerwasser besteht aus Natrium und Chloridionen. Diese Teilchen sind positiv bzw. negativ geladen. Indem man Strom anlegt, kann man sie wandern lassen und so aus dem Meerwasser herausfischen. Fabio Lamantia arbeitet allerdings noch im Mini-Format. Vor ihm auf der Laborbank steht ein kleiner, etwa 4 cm großer Plexiglaswürfel mit einem Schlitz oben. Das ist seine Apparatur. Um den Strom an das Meerwasser in der winzigen Kammer anzulegen, benutzt er als Elektroden zwei kleine schwarze Streifen aus Kohlegewebe.
We put on top of this carbon cloth.
Auf dieses Kohlengewebe bringen wir ein anderes Material auf. Das sieht aus wie Pulver. Wir vermischen es mit einem Bindemittel und lösen es in einer Flüssigkeit, die Farbe ähnelt.
So entsteht ein schwarzes, teerartiges Material, das auf den Läppchen haftet. Diese Substanz aus Mangan und Sauerstoff fängt die Natriumionen aus dem Wasser. Das zweite Läppchen ist mit feinsten Silberpartikeln beschichtet. Diese binden den zweiten Bestandteil des Kochsalzes, die Chloridionen. Alberto Battiste ist Doktorand in Lamantias Nachwuchsgruppe an der Uni Bochum. Er platziert jetzt vorsichtig die beschichteten Läppchen in die Plexiglaszelle. Dann nimmt er eine Spritze und füllt etwas Meerwasser in die Kammer. Der Doktorand klemmt Minus- und Pluspol an die Läppchen und stellt auf dem Computer Zeit und Stromstärke ein.
We calculate, we want to.
Wir wollen ein Viertel des Kochsalzes aus dem Wasser entfernen. Ich habe ausgerechnet, dass ich das Experiment 40 Minuten lang mit einer Stromstärke von 1 mA laufen lassen muss. Und das stelle ich hier ein.
1 mA ist sehr wenig. Aber es passen ja auch nur 200 Mikroliter Meerwasser in die Apparatur. Ein Fünftel eines Milliliters. Battiste lässt den Strom fließen. An der wassergefüllten Zelle selber verändert sich nichts. Aber auf dem Computerbildschirm entsteht eine Kurve, die nach unten abfällt. Fabio Lamantia.
This is telling us that current is flowing.
Daran können wir sehen, dass Strom fließt. Und die Form der Kurve sagt uns, dass alles funktioniert.
Der Strom entzieht dem Meerwasser in den kommenden 40 Minuten ein Viertel seines Salzes. Das reicht aber noch lange nicht aus. Es ist dann noch immer zu salzig zum Trinken. Maximal die Hälfte des Salzes haben die Forscher bisher geschafft zu entfernen. Mehr ist bisher nicht möglich, da die Elektrodenmaterialien bei weitem noch nicht optimiert sind.
So we need to improve these materials.
Wir arbeiten daran, diese Materialien zu verbessern, um die Entsalzungsrate von 25 auf den erforderlichen Wert von 98% zu erhöhen.
Sind 98% des Salzes entfernt, lässt sich das Wasser trinken. Das Verfahren, das bisher weltweit zur Entsalzung von Meerwasser eingesetzt wird, ist die Umkehrosmose. Dabei pressen große Pumpen das Wasser mit Hochdruck durch eine sehr feine Membran. Diese lässt nur das reine Wasser durch und hält das Salz zurück. Das klappt sehr gut, verbraucht aber viel Energie. Außerdem verstopfen die Membranen leicht. Ideal wäre es daher, die bewährte Umkehrosmose mit seiner neuen Entsalzungsmethode zu kombinieren.
Because my cell is working very good for the highest concentration when there is a lot of salt.
Denn meine Methode funktioniert sehr gut bei hohen Salzkonzentrationen, die Umkehrosmose bei niedrigen Konzentrationen. Meine Entsalzungsbatterie könnte das Meerwasser zu 90% entsalzen. Mit der Umkehrosmose könnte man dann die restlichen 8% Salz entfernen, um Trinkwasser zu bekommen.
So ließe sich die Lebensdauer von Meerwasserentsalzungsanlagen stark verlängern, glaubt er, was große Kosten sparen würde. Aber der Weg ist noch weit. Fabio Lamantia muss zunächst bessere Elektrodenmaterialien finden, mit denen sich größere Wasservolumina in kürzerer Zeit entsalzen lassen. Denn sein Verfahren ist noch sehr neu.
Unsere Methode ist gerade mal ein Jahr alt. Die Umkehrosmose wird bereits 40 Jahre alt. Es gibt sie seit den 70er Jahren. Wir vergleichen also ein Baby mit einem Erwachsenen. Daher warten noch viele weitere Untersuchungen auf uns.
We need much more tests.
Und wir gehen weg vom Meer, hinein in den Urwald.
Weißhandgibbons sind nicht nur hervorragende Kletterer, die sich an ihren langen Armen von einem Urwaldbaum zum nächsten schwingen. Sie leisten auch beim Singen Außergewöhnliches. Wissenschaftler aus Japan haben festgestellt, dass die kleinen Menschenaffen beim Gesang eine schwierige Stimmtechnik benutzen, die bei den Menschen im Grunde nur von ausgebildeten Opernsopranistinnen beherrscht wird. Die Wissenschaftler des Primatenforschungsinstituts der Universität Kyoto hatten einem Weißhandgibbon aus dem örtlichen Zoo Heliumgas verabreicht und ihn anschließend singen lassen. Die Rufe wurden dann mit Hilfe eines mathematischen Modells ausgewertet. Und was sich anhört wie ein quietschendes Katzenbaby, enthüllte die erstaunliche Sangeskunst der Affen. Die Daten enthüllten außerdem, dass die physiologische Grundlage der menschlichen Sprache gar nicht so einzigartig ist, wie bislang angenommen. Zweieinhalb Wochen nach seiner Landung auf dem roten Planeten hat der Mars-Roboter Curiosity in dieser Woche seine ersten Erkundungsrunden gedreht. Dabei bewegte er sich mehrere Meter von seinem Landeplatz weg, fuhr vorwärts und rückwärts und drehte sich und hinterließ so seine Spuren im roten Sand. Curiosity war am 5. August nach einer mehr als achtmonatigen Reise durchs All auf dem Mars gelandet. Er sendete bereits spektakuläre Farbbilder von der Marsoberfläche und analysierte einen Gesteinsbrocken. Die ersten Ergebnisse sind Forschern zufolge vielversprechend. Der 900 Kilogramm schwere Erkundungsroboter ist so groß wie ein Auto und soll nach Hinweisen suchen, dass es früher Leben auf dem Mars gegeben haben könnte. Die Mission ist auf einen Zeitraum von 2 Jahren angelegt und wird rund 2,5 Milliarden Dollar kosten. Curiosity ist damit der teuerste Roboter, der je für die Erforschung eines anderen Planeten gebaut wurde.
Allergien gegen bestimmte Lebensmittel können lebensbedrohlich sein, zum Beispiel die Allergie gegen Erdnüsse. Selbst geringe Mengen können bei hochgradig allergischen Menschen zu einem tödlichen Schock führen. Und da sich die Erdnussallergie bisher nicht behandeln lässt, müssen die Betroffenen Lebensmittel mit Erdnüssen bzw. mit Spuren der Hülsenfrüchte streng vermeiden. Doch das könnte sich möglicherweise bald ändern, dank einer neuen Therapie, die an der Berliner Charité entwickelt wird. Thomas Giet.
Nüsse sind für den 15-jährigen Lukas Michel schon seit frühester Kindheit tabu. Denn bereits als Kleinkind wurde ihm durch kleinste Mengen übel. Lange war ihm und seinen Eltern unklar, dass er speziell auf Erdnüsse reagierte. Doch vor 2 Jahren wurde das plötzlich deutlich. Damals aß er in der Schule einen Schokoriegel, von dem ihm so schlecht wurde, dass er den Unterricht verlassen musste. Mit Mühe schaffte es Lukas damals nach Hause. Die Kinderärztin empfiehlt anschließend einen Allergietest an der Berliner Charité. Das Ergebnis bringt Klarheit. Lukas ist hochgradig auf Erdnüsse allergisch. Selbst Erdnussspuren in Kuchen, Cornflakes oder Schokoriegeln etwa können eine Reaktion auslösen.
Ich darf zum Beispiel auch nicht bei der Eisdiele essen oder so. Denn es gibt ja jetzt mögliche Eissorten, dann gibt es auch Nusssorten und sowas. Und die waschen zweimal ab, aber meistens ist das immer das gleiche Wasser, wo sie dann immer das abwaschen. Und da sind dann auch, können dann auch Erdnussspuren drin sein.
Doch Lukas kann hoffen, dass seine Allergie nachlässt. Denn seit rund 1,5 Jahren nimmt er an einer Studie der Berliner Charité teil. Die Forscher dort wollen eine Therapie gegen die Erdnussallergie entwickeln. Das Ziel: Gewöhnung statt Abstinenz, sagt Medizinerin Kirsten Bayer.
Bei der oralen Immuntherapie wollen wir den Schwellenwert heraufsetzen, bei der eine Reaktion eintritt. Das heißt, vorher hat der Patient vielleicht auf ein Hundertstel einer Erdnuss reagiert und wir wollen erreichen, dass der Patient mindestens eine Erdnuss verträgt, um ihn so gegen versehentliche Reaktionen zu schützen.
An der Studie nehmen 60 Kinder teil. Anfangs bekommen sie täglich rund 2 Milligramm Erdnuss untergemischt in einen Schokopudding. Um die Studie abzusichern, erhält ein Teil der Kinder einen Pudding ohne Erdnuss. Bei den anderen wird die Dosis alle 14 Tage erhöht, bis etwa 500 Milligramm erreicht sind, was in etwa einer Erdnuss entspricht. Eine Pilotstudie mit 22 Kindern gab es bereits, sagt Kinderärztin Katharina Blümchen.
Bei diesen Patienten war auch das Ziel, dass sie eine Erdnuss hinterher vertragen. Und von diesen damals 22 Patienten, die diese langfristige Steigerung gemacht haben, haben es 14 Patienten geschafft, auf eine Erdnuss gesteigert zu werden. Bedeutet, am Anfang haben die etwa bei einer Viertel Erdnuss so im Median reagiert und am Ende haben sie bei gerade zwei Erdnüsse vertragen.
Das Immunsystem scheint sich also nach und nach an die höhere Erdnussdosis zu gewöhnen. Und dieses Fazit der Pilotstudie wird durch die ersten Ergebnisse der aktuellen Untersuchung bestätigt. Eine gute Nachricht für alle Erdnussallergiker, von denen es mittlerweile viele gibt, sagt Kirsten Bayer.
Wir haben jetzt gerade eine große europäische Studie durchgeführt und konnten zeigen, dass in Deutschland bereits jedes 200. Kind eine Erdnussallergie hat, die auch zu klinischen Reaktionen führt. Das war ein Ergebnis, das für uns sehr überraschend war, weil die Erdnussallergie lange Zeit kaum existierte im Kindesalter und wir jetzt auch in der täglich klinischen Praxis eine deutliche Zunahme dieser Patienten sehen.
Warum die Erdnussallergie so stark zugenommen hat, wissen die Forscher nicht. Im Kampf gegen die Allergie aber gibt es erste Erfolge. Für einige Kinder ist die aktuelle Studie bereits beendet. Die Erdnussallergie hat bei mehreren von ihnen deutlich nachgelassen. Allerdings, Ob sich die Ergebnisse auch auf andere Lebensmittelallergien übertragen lassen, wissen die Forscher noch nicht.
Und weitere Themen aus Wissenschaft und Umwelt finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dw.de/wissenschaft. Dort gibt es auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.